Fuck, Nachtschicht. Okay, Koffein, Red Bull, Alkohol, Kippen, alles was geht, Whisky, egal. So, also Koffeintabletten. Man ändert sich nicht. Ich glaube, ich kann nur unter Druck funktionieren. Und ich glaube, das geht vielen Menschen so.
Willkommen bei How to Hack, dem Podcast von Business Punk. Hier verraten euch erfolgreiche Gründerinnen und Gründer, Macherinnen und Macher und Kreative, was sie in ihrem Job anders machen. Unsere Gäste erklären euch ihre persönlichen Tipps und Hacks fürs Arbeitsleben. Und das Beste daran ist, dass es nicht nur einfaches Blabla gibt, sondern handfeste Learnings. Ich bin Tijen, Gründerin und Moderatorin und freue mich sehr, Host dieses Podcasts zu sein.
Und bevor es gleich losgeht, möchte ich unserem Sponsor LinkedIn Deutschland danken. LinkedIn ist die Community, wenn es darum geht, deinen Traumjob zu finden, mit Kolleginnen und Kollegen und deinem Netzwerk in Kontakt zu bleiben und die Inspiration zu holen. Deswegen gleich Mitglied werden und anmelden.
Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von How to Hack, dem Podcast von Business Punk. Ich bin hier in Frankfurt, es ist wunderschönes Wetter und ich sitze in einem sehr, sehr schönen Garten bei der großartigen Laura Karasek.
Hallo.
Ich freue mich sehr, dass du zugesagt hast.
Ich freue mich total, dass du mich besuchst.
Aber natürlich, wir kennen uns auch schon eine ganze Weile jetzt. Mhm. Gleich werde ich mal erzählen, woher wir uns kennen, was unsere Verbindung ist. Und ich habe das große Vergnügen, mit dir heute über das Thema Karriere zu sprechen. Du hast ja, wie ich finde, eine sehr, sehr spannende Story. Vor allem machst du extrem viel für diejenigen, die dich tatsächlich noch so gar nicht auf dem Schirm haben, was ich natürlich überhaupt nicht glaube. Aber falls es der Fall sein sollte, du moderierst, du bist Autorin, du hast jetzt ein eigenes Format bei ZDF Neo, Zart am Limit heißt das.
Genau.
Und hast zwei Bücher geschrieben und bist aber eigentlich Rechtsanwältin. Und wir kennen uns daher, weil du nämlich auch mal einen Podcast moderiert hast und da war ich zu Gast.
Das stimmt, da warst du mein Gast. Und genau. Jetzt hast du quasi die Pflichteinladung, dass du mich zurück, so wie wenn man auf einer Hochzeit eingeladen war, wo man denkt, oh, die müssen wir jetzt auch einladen.
Ja, genau.
Oder auf dem Geburtstag. Scheiße.
Scheiße.
So, also ich gut, das dass gerne. Ich dich eingeladen habe, Tijen.
Du hast
so,
es geschafft.
Ich wusste, es zahlt sich aus.
Es zahlt sich aus. Du hast investiert in mich.
Genau.
Und jetzt kommst du zurück. Sehr gut. Sag mal, ich habe gerade gesagt, du bist eigentlich Rechtsanwältin.
Wann? Genau so sage ich das auch immer. Ich bin eigentlich Rechtsanwältin, wenn mich jemand fragt, was ich mache.
Wann war dir klar, ich muss aber doch eine andere Ausfahrt nehmen?
Ich glaube, ehrlich gesagt, ist es bei mir andersrum als bei anderen Leuten, die Rechtsanwalt sind und dann irgendwann sagen, ich muss jetzt Kunst machen oder so. Bei mir war das Dasein als Rechtsanwältin der Ausreißer. Also weißt du, ich wollte eigentlich immer Autorin sein und in die Medien und hab Jura studiert, weil ich dachte, ja, machst du das erste Examen und dann gehst du aber auf eine Journalistenschule oder Filmhochschule. Und ja, dann hatte man das erste gemacht, dann dachte ich, na gut, dann machst du das zweite jetzt auch noch. Also ich bin so hängen geblieben. Eigentlich ist das jetzt der Weg, den ich immer gehen wollte, nur mit halt 6 Jahren Rechtsanwältin als Zwischenstation. Das war sozusagen die Ausnahme.
Und dann hast du aber, du hast gesagt, du wolltest eigentlich immer in die Medien. Was hat dich fasziniert?
Ich glaube natürlich, dass man, also erstens habe ich das von zu Hause, meine beiden Eltern waren Journalisten und das spielte bei uns immer eine Rolle, so ein bisschen beim Essenstisch. Mein Bruder ist auch Reporter bei ProSieben, also der macht Galileo, der lebt in Russland und macht die ganzen Russland-Beiträge, was natürlich irgendwie auch spannend ist. Und bei uns zu Hause ging es immer darum, wer hat jetzt die beste Pointe und wer hat beim Essenstisch, also wer nicht laut war, kam eigentlich nicht zu Wort. Da musste man sehr durchsetzungsstark sein in dieser Familie. Und mich hat das irgendwie immer fasziniert, was für Begegnungen meine Eltern so hatten. So wenn die Interviews geführt haben und erzählt haben, sie waren irgendwie, weiß ich nicht, mit Woody Allen oder so. Also man denkt dann einfach so, wow, das ist ja irgendwie krass, dass man so tolle Begegnungen hat und so schöne Geschichten sich abholt und so. Aber es ist natürlich so, dass mir das Leben als Anwältin hat mir schon auch Spaß gemacht, aber ich habe mich immer eher so gesehen wie so ein Alien in dieser Firma, also wie so, mein Chef hat immer gesagt, ich bin Pippi Langstrumpf und Hildegard Knef in Kombination. Ich war da so ein bisschen auf Safari. Ich war in dieser Männerwelt neu. Es war nicht von meinem Background. Ich war keine Wirtschaftsjuristin. Das war irgendwie so faszinierend, hier in Frankfurt in so einem Hochhaus zu sitzen im 36. Stock. Und irgendwie mal so zu beobachten, wie funktioniert diese Finanzwelt und diese Deals. Und da sind dann so Begriffe wie Due Diligence und so. Ich kannte das alles nicht, fand das irgendwie ganz cool, da mitzumischen und aus meinem Fenster in die anderen Hochhäuser zu schauen. Aber es war eine Safari. Es war, am Ende des Tages schlägt mein Herz halt doch für die Kultur und fürs Lesen und fürs Kino und für Geschichten und für Menschen und nicht so sehr für Mandate und Geld.
Wann hast du dann so für dich wirklich beschlossen zu sagen, ich kippe das jetzt oder ich mache jetzt mal Stopp auf der einen Seite und gehe wirklich auf die andere Seite?
Ich glaube, da kam vieles zusammen. Ich war Mutter geworden und hab Zwillinge bekommen und dann ist mein Vater gestorben und irgendwie wurde mir dann so bewusst, du hast nicht mehr für deine Träume ewig Zeit. Du wirst zumindest, auch wenn du dich selbst noch als Kind siehst oder gerne dir einreden möchtest, du seist noch eine ganz junge Frau, ein Teenager, du bist jetzt erwachsen und du musst jetzt Entscheidungen treffen und das Leben wird dir das nicht abnehmen und verwirkliche das jetzt, worauf du Bock hast und warte damit nicht ewig. Hinzu kam, dass natürlich auch in so einer Wirtschaftskanzlei es immer auch schwierig ist, man muss sich schon sehr, sehr, sehr durchbeißen. Mhm. Also, haha, ich habe so naiv gedacht, in den Medien sei das anders.
Ich wollte gerade sagen.
Wäre ich ein Irrtum. Und ich hatte das schon gesehen. Also ich hatte einfach Bock auf was Neues. Also ich glaube, ich bin nicht so der monogame Typ, was das Berufliche betrifft. Ich war dann einfach so, okay, 6 Jahre habe ich jetzt die Großkanzlei gedatet. Ich brauche einen neuen Lover. Date. Ich brauche was wieder kribbelt.
Was Frisches.
Genau.
Ah, und dann hast du dir was Frisches
zuckt.
Gesucht.
Was genau. Genau.
Was Bock macht.
Ja.
Und dann hat es ja angefangen. Also im Grunde, du hast dann deinen ersten Roman geschrieben, ne? Kann man so eine Karriere auch im Medienbereich wirklich richtig planen?
Ich glaube nicht, dass man es planen kann. Ich glaube, wenn man es plant, wird es vielleicht verbissen oder wird es, man muss schon auch gut mit Niederlagen umgehen lernen und mit Zurückweisungen. Also bei meinem ersten Roman war das schon so, dass ich das Manuskript, glaube ich, an 8 Verlage geschickt habe und nur 2 hatten Interesse. Also man kriegt da ja auch Absagen und man muss auch damit leben in der heutigen Zeit, dass man auf Social Media und auch bei Amazon, da ist das Buch und jeder kann dir auch nur einen Stern geben.
Wahnsinn.
Du darfst dir das auch nicht zu Herzen. Also das tut natürlich weh.
Liest du
und
das? Sowas?
Ich habe es ehrlich gesagt beim ersten Roman schon gemacht.
Ja.
Und da hat mir ein kluger Literaturkritiker, Dennis Scheck, den habe ich mal hier auf der Buchmesse getroffen, und der hat gesagt, also Frau Karsek, wenn Sie sich was drauf einbilden, weil ich habe irgendwie gesagt, oh, ich habe so tolle Rezensionen und 5 Sterne, juhu, und Bestseller-Rang oder irgendwas. Ich war davor bei Markus Lanz gewesen und das hilft immer total. Dann war ich irgendwie am nächsten Tag Bestseller des Tages bei Amazon. Da freut man sich. Hat er gesagt, wissen Sie was, wenn Sie sich über sowas freuen, dann werden Sie sich über das Negative noch viel mehr ärgern, weil sie werden sich das zu Herzen nehmen. Sie dürfen davon gar nichts ernst nehmen. Sie dürfen weder das Positive als Euphorie wahrnehmen, noch das Negative, weil sonst gehen sie daran kaputt.
Aber wie gut, aber auch wie schwer, oder? Weil ganz ehrlich, es freut einen doch schon, wenn man irgendwie sieht, dass jemand eine gute Rezension abgegeben hat, 5 Sterne, wie auch immer.
Man weiß ja auch heute, dass diese Herzchen, ne, und die Likes, dass das Serotonin ausschüttet.
Ja, ja.
Also man weiß, es ist völlig bescheuert eigentlich, auch Instagram, da bin ich eigentlich sehr aktiv, viel zu aktiv für meine wenigen Follower sozusagen. Also es ist auch so vergebliche Liebesmühe, ich bin wie jemand.
Ich liebe deine Stories.
Aber ich bemühe mich, ich bin wie so eine Frau, wie so ein Mädchen mit 15, wo ich mich immer um den einen Typen bemüht habe, der mich ignoriert hat. Also Instagram ignoriert mich, weißt du, aber I'm trying very hard.
Aber
ich bin der
eine Typ. Ich bin dein Like.
Du bist mein Like.
Ich bin dein Like.
Dann denkt man sich aber auch, warum hat das jetzt für mich irgendeine Bedeutung, ob irgendwie Mike aus Wisconsin, den ich gar nicht kenne, auf mein Foto geschrieben hat,
Beauty.
Cute. Also so what? Aber es macht was mit dem Gehirn, auch wenn Social Media bescheuert ist. Und aber andererseits auch schön. Ich finde es auch schon eine Chance, dass man selbst bestimmen kann, was man teilt, was man postet, dass man da auch ironisch sein kann, dass man sein eigenes Medium ist, dass gerade Menschen mit einer tollen Reichweite auch heutzutage die Möglichkeit haben, wirklich was zu bewegen.
Ja.
Also siehe Rezo oder so, ne? Man muss ja nur, aber auch tolle Frauen, die wirklich auch, ja, wenn die da ihre 200 oder 500.000 Follower haben, die halt auf Sachen aufmerksam machen können, was früher nicht möglich war. Also das immer nur so negativ zu sehen, finde ich schade. Aber ich glaube, man kann natürlich so seine Sachen setzen. Man kann sich schon überlegen, wo will ich schreiben? Ich muss immer was veröffentlichen. Wie werde ich entdeckt? Also wenn man mit einem Blog anfängt, dass man visibel ist, dass man Themen besetzt, dass man sich auch überlegt, wofür stehe ich? Bin ich eher der politische Typ oder mache ich mehr Gesellschaft, mache ich Wirtschaft? Ich glaube, Ronja von Rönne wurde auch nur durch ihren Blog entdeckt. Die hat einen Blog geschrieben und dann kam die Welt und
an diesen
hat gesagt,
einen Artikel, ne?
Genau, ja, schreib mal und so. Also dann hat sie einen Buchvertrag bekommen. Das fällt einem dann irgendwann, ist es leider wie so eine Domino-Theorie. Mhm. Also wenn du einmal im Rennen bist, dass die Erfahrung wirst du auch gemacht haben. Mhm. Auf einmal bist du, dann wirst, ist es Mund-zu-Mund-Propaganda. Ja. Du wirst empfohlen, die Leute sagen, ey, guck dir die mal an, die macht das gut. Ja, das auch birgt auch eine Gefahr, weil wenn du es dann, du hast auch immer Angst, weil du denkst, wenn du es einmal schlecht machst, spricht sich das halt auch ganz schnell rum. Ja, da sagen die, ey, ich habe neulich die Karasek gebucht, also die war sowas von beschissen, also nimm die bloß nicht, ja. Mir sagen die Leute dann oft, ey, du bist gar nicht so dumm, wie du aussiehst.
Wow, schön. Das ist immer ein schönes Kompliment,
du bist ja
oder?
Viel netter, als ich dachte, finde ich auch immer geil.
Und dann sagst du immer, du auch nicht.
Ich finde das immer schön. Mensch, ich dachte, du bist gar nicht so nett. Da denke ich immer so, warum?
Was soll ich sagen? So eine Hexe oder was hast du jetzt erwartet?
Wie kommt man jetzt da? Also mein Thema ist ja auch so ein bisschen moderner Feminismus, mhm. Vorurteile, ne? Mhm. Schubladen, in die Menschen gern gesteckt werden. Ja, auch diese vermeintlichen Widersprüche. Also man kann nicht so sein oder so. Das hat mich an der Kanzlei auch gestört, dass da doch eine gewisse Angepasstheit gefordert wurde. Und damit habe ich mich sehr schwer getan, weil ich dafür einfach nicht konformist genug, nicht konservativ genug bin. Es gibt aber auch ganz positive, also ich glaube fürs Selbstwertgefühl und fürs ich schaff das und ich kann das, ich trete alleine vor Gericht auf und vertrete Mandanten und es geht wirklich um beträchtliche Summen und ich bin mit so einem Verfahren betreut und ich kann das gewinnen. Das gibt einem schon eine gewisse Souveränität vielleicht. Also ich bin zwar sehr tollpatschig, aber bin vielleicht tollpatschig und souverän. Ich weiß nicht, ob das gleichzeitig geht. Also ich war mit Ende 20 noch deutlich, ich bin immer noch unsicher, aber ich kann es viel besser verstecken. Ich war mit Ende 20 noch viel unsicherer. Und dieses Selbstbewusstsein, das hat mir die Kanzlei gegeben.
Und was vermisst du gar nicht?
Die billable hours, den Druck jeden Tag, du machst 8,5 Stunden mindestens. Ne, also das wird ja so abgerechnet, also ich weiß gar nicht, ob man jetzt billable hours so versteht. Also wir sind ja Dienstleister und wir bieten quasi unser Gehirn an. Man rechnet nach Stunden ab und jede Stunde eines Anwalts kostet halt einen bestimmten Betrag. Und man hat natürlich so innerhalb der Firmen seine Vorgaben, wie viele Stunden man mindestens abrechnen muss. Und das ist so ein bisschen schade, weil dieser Zeitdruck, der da entsteht und dieser Performance-Druck und so. Was ich aber definitiv vermisse, ist mein Team. Ich hatte den geilsten Chef der Welt, der wollte nämlich eigentlich Rockstar werden.
Geil.
Und hat in seinem Büro 60 E-Bässe hängen.
Oh nein, geil.
Und so Gibson-Bässe. Und wir hatten auch einen Bandkeller. Also wir hatten wirklich, das ist hier so ein Hochhaus, und wir hatten im U2 so einen schalldichten Bandkeller mit Drums, mit Verstärkern, und da habe ich gesungen in dieser Band, und wir hatten zwei Bassisten in meinem Team, Gitarristen, Saxophonisten, Keyboarderin, und haben Mucke gemacht. Also ich hatte wirklich ein richtig geiles Team, und man ist wie so ein Serien. Ich habe mich immer so gefühlt wie in Suits oder so. Man ist in so einer Welt, und gerade in Frankfurt spielt das schon eine Rolle, so für wen arbeitest du? Ah, für eine große Wirtschaftskanzlei.
Name-Dropping.
Gerade als Frau ist das nicht irrelevant, weil man kriegt ein anderes Standing, auch bei den, sag ich mal, Businessleuten hier, bei den Männern, bei den Bankern, die sagen, oh, ach so, oh, das hätte ich ihnen. Oh, sie sehen aber gar nicht aus wie eine Anwältin.
Wahnsinn, oh mein Gott, so Stereotyp auch, oder?
Bevor es gleich weitergeht mit unserem Gespräch, möchte ich euch noch auf unseren Presenter LinkedIn Deutschland aufmerksam machen. LinkedIn bietet als weltweit größtes soziales Netzwerk die Möglichkeit, euch digital zu vernetzen, auszutauschen, zu inspirieren und im Job weiterzuentwickeln. Vor allem das Thema Networking ist für Gründerinnen und Gründer extrem wichtig. LinkedIn bietet sich dafür perfekt an. Allein im deutschsprachigen Raum zählt die Plattform 13 Millionen Mitglieder. Dort könnt ihr euch unkompliziert neue berufliche Kontakte knüpfen und interessanten professionellen Austausch finden. Also einfach ein Profil anlegen und ausprobieren. Übrigens, die Mitgliedschaft ist im großen Umfang kostenlos. Und jetzt geht's weiter mit unserem Gespräch.
Und sag mal, mir fällt häufig auf, wenn ich über Karriere mit Menschen rede oder auch Artikel rund um Karriere veröffentliche, Karriere in Deutschland ist extrem negativ besetzt, habe ich das Gefühl. So, man gerade auch was Frauen betrifft, so Karriere geil und die denkt nur irgendwie ambitioniert und. Warum ist das so?
Also ganz schlimm ist ja, deswegen hasse ich das auch, Karrierefrau. Das klingt ja so, als sei man irgendwie ein Monster.
Ja, voll.
Ja? So, die hat Haare auf den Zehen, das ist so eine ganz verbissene, spaßbefreite, geht Ellenbogen, ist so spaßbefreite, die geht zum Lachen in den Keller. So, dann kommt natürlich auch schnell dieses Powerfrau, finde ich auch ganz schlimm. Mhm.
Vor allem, was ist das Gegenteil von Powerfrau, habe ich mich schon mal gefragt. Was ist Nap?
Die Nap.
Die Nap.
Die Sleepy Lady.
ein neuer Hashtag.
Die schläfrige Schlampe, wenn du bei der Alliteration bleiben willst.
Ich sehe schon, neues Format.
Ich finde eigentlich, Powerfrau erinnert mich auch immer so an so ein Molkeriegel. Ich denke da immer an so eine Proteinbar, weißt du, so, hast du heute schon eine Powerfrau gegessen?
Stimmt.
Die Power gibt dir neue Kraft.
Power Ladies.
Ich mag diese Begriffe nicht so gern. Neulich sagte Barbara Schöneberger in einem Interview, das fand ich eigentlich ganz schön, für sie würden immer so Anleihen aus der Militärsprache, die Allzweckwaffe und so, da habe ich so gedacht, das stimmt. Also sobald du als Frau irgendwie stark bist, bist du gleich in der Militärbranche. Das klingt immer so wuchtig und burschikos. Und ich finde es auch blöd, wenn gesagt wird, Frauen sind die neuen Männer. Also so, dass immer die Männer der Maßstab sind. Also ne, dass immer sozusagen, seien sie männlicher, dann sind sie erfolgreich. Ich finde das komplett schwachsinnig. Ich finde, man darf auch feminin sein.
Ja.
Man muss nicht im Tarnanzug rumlaufen. Ich muss nicht im Nadelstreifenanzug rumlaufen. Ich will auch nicht sein wie ein Mann. Ich glaube, dieses Karriere-Ding, um darauf zurückzukommen, warum das so negativ besetzt ist, ist, weil das bei uns, anders als in anderen Kulturen, bei uns ist Angeberei sehr verpönt. Also wir sind eine Neidgesellschaft auf eine Art und Weise. Es ist nicht so, dass man sich gerne mit seinen Erfolgen hier brüstet, was vielleicht auch mit unserer Geschichte natürlich zu tun hat, was ja auch richtig ist, dass wir uns natürlich damit auseinandersetzen und dass man nicht rumläuft und größenwahnsinnig wird, weil mit Größenwahnsinn haben wir keine guten Erfahrungen gemacht. Dass man aber, finde ich, andererseits auch stolz sein kann, wenn man was geleistet hat und auch gerade als Frau auch erzählen darf, ey, ich habe da richtig geil abgerockt, ich habe irgendwie den Pitch gewonnen, ich habe den Deal klar gemacht, ich habe mein Verfahren gewonnen. Das ist immer so, wird als unangenehm empfunden. Bei Männern ist Angeberei gerade noch okay, bei Frauen ist es irgendwie
schwierig. Ist immer gleich in der negativen Ecke. Und ich hatte mal auf einer Veranstaltung, eine Freundin von mir wurde gefragt, die hat einen Preis entgegengenommen. Und dann wurde so gefragt, ne, hattest du irgendwie ein Role Model oder eine Mentorin oder wem hast du das zu verdanken, diesen Preis? Und dann sagt sie so, mir.
Ja.
Ich habe so laut gebrüllt, bin so aufgestanden. Ich fand das so geil.
Cool.
Oder? Weil es ist wieder so bei Frauen so, was für ein Role Model hattest du?
Genau.
Ich meine, fragt man eigentlich Männer nach Role Models?
Eigentlich nicht so oft.
Ne? Wenn du es so einmal so überlegst. Und da habe ich gedacht, nee, sie hat recht. In erster Linie ist ja auch so sich. Wenn du nicht selber das Selbstbewusstsein mitbringst, dann kann dir auch eigentlich keiner helfen. Leute können es triggern, die können sagen, hey, denk mal drüber nach oder wechsel mal die Richtung und. Die können dich bestärken, aber du musst eigentlich die Basis mitbringen.
Die können dich auch niedermachen.
Ja, die können dich auch niedermachen.
Aber ja, und natürlich sind auch so Eigenschaften wie Gier und ne, das ist alles immer so, das ist sehr negativ besetzt und ist gerade noch okay für Männer. Also ne, Frauen sollen ja immer, sei nicht so gier, so schling nicht so und sei nicht zu laut. Also ich meine, das klingt jetzt sehr altmodisch, aber ne, es gibt immer noch so diese gewissen Verhaltensregeln, die so ein bisschen eine Frau, glaube ich, so, was stand früher mal in den Posieralben, sei nicht stolz wie die Rose, sondern sei bescheiden wie das Veilchen oder so.
Oh mein Gott, ja.
Also, ne, das ist immer so, sei aber bescheiden. Mm. Und ich finde das schön, wenn Leute Understatement machen. Ich finde das auch cool. Also jemand, der, weißt du, eine Barbara Schöneberger, die darf laut sein, aber die darf auch bescheiden sein, weil die einfach so viel geleistet hat, dass man sie einfach eh, aber wenn du als No-Name immer bescheiden bist, wie soll dann dein Chef oder irgendjemand merken, dass du was drauf hast? Also ich glaube, man muss sich da so eine gewisse Waage zwischen, ich sage immer, bei mir ist es halt Selbstzweifel meets Größenwahn, also so eine Hybris, dass man manchmal denkt, ey, läuft alles voll geil und am nächsten Tag wieder so, ich bin der schlechteste Mensch und ich hasse mich. Und
das ist witzig, weil ich sage immer, Selbstständigkeit ist ein Zustand zwischen Himmel und Hölle.
Ja.
Das ist auch sowas.
Auch,
ja,
das stimmt.
Also, oder? Mal denkst du so, was kostet die Welt und am nächsten Tag, warum so viel?
Ja.
Also ich kenn's.
Ja, so ist es doch.
Du, und sag mal, jetzt hast du die neue Sendung. Was bedeutet das für dich? Wie war das so, als du wusstest, okay, ich bekomm's?
Das bedeutet voll viel für mich, weil das habe ich zwar nicht nur mir zu verdanken, man muss auch ehrlicherweise sagen, klar, man bringt was mit, das Rohmaterial, aber es gehört auch zu allem, deswegen auch, als du nach der Planbarkeit gefragt hast, es gehört zu allem immer ein bisschen Glück.
Mhm.
Und es gehört auch zu allem immer ein bisschen zur rechten Zeit, am rechten Ort, was ist gerade gefragt, ne? Das ist bei Modetrends so, das ist bei Polittrends, also das ist eben so. Jetzt habe ich diese Sendung bekommen, jetzt muss ich da erstmal abliefern. Also für mich bedeutet das auch erstmal Druck, Angst, Ehrfurcht, aber auch mega Bock und mega Euphorie einfach.
Wie gehst du denn mit dem Druck um?
Ich höre sehr laut Musik, ich mache viel Sport, ich
wollte gerade sagen,
rauche, ich trinke, rauche, nehme Drogen. Aber ansonsten bin ich ganz normal.
Die Klassiker halt.
Ne? Bisschen Heroin auch mal und viel Cornflakes fressen. Nein, also man ist, jeder hat, glaube ich, ein anderes Ventil. Also für mich ist Druck auch ganz geil. Ich bin auch jemand, das habe ich auch aus der Kanzlei gelernt, weil du das vorhin gefragt hast. Mit Druck, ich kann auch nur unter Druck funktionieren. Mhm. Also ich bin eben nicht die sleepy Lady, weil wenn zu wenig Druck auf einer Sache ist, dann schiebe ich es auf. Also ich bin wunderbar im Prokrastinieren. Und jedes Mal habe ich auch in der Kanzlei, jedes einzelne Mal habe ich mir geschworen, bei diesem Verfahren, diesmal fängst du früher an.
Ja.
Dieses Mal setzt du dich nicht erst und dann hängst du da doch wieder, jetzt noch eine Woche, noch 5 Tage,
noch drei Stunden.
Okay, fuck, Nachtschicht, okay, Koffein, Red Bull, Alkohol, Kippen, alles, was geht, Whisky, egal. So, also Koffeintabletten. Man ändert sich nicht. Ich glaube, ich kann nur unter Druck funktionieren. Und ich glaube, das geht vielen Menschen so. Ich bewundere aber welche, die auch so rechtzeitig immer anfangen.
Jetzt hören ja viele Menschen, sehr viele Menschen.
Sehr viele.
Sehr, sehr viele.
Unfassbar viele.
Genau. Milliarden
vor allen Dingen
draußen.
Bei dieser Folge.
Ja. Genau. Milliarden da draußen zu.
Wollen wir alle grüßen. Voll sweet, dass ihr zuhört.
Ja, Frieden für alle.
Ja, mit dem Code bla gibt's einen Rabatt.
Ja, wir machen gleich noch
super
ein schickes
cute,
Selfie.
Genau.
Auf jeden Fall, jetzt hören ganz viele Menschen da draußen zu und fragen sich vielleicht, ich bin an einem Punkt, wo ich tatsächlich eine andere Ausfahrt nehmen will.
Mhm.
So jetzt gerade aus deiner Perspektive, was hättest du denn so für Tipps, wo du sagen würdest, ey Leute, ganz ehrlich, das hat mir echt geholfen, auch gerade in dieser Entscheidungsfindung und auf dem Weg dahin zu sagen, ich mache jetzt wirklich was anderes.
Ich glaube, was mir geholfen hat, war mich selbst nicht so ernst zu nehmen, also zu sagen, wenn es nicht klappt, dann, also es geht uns ja allen auch echt ziemlich gut hier in diesem Land eigentlich, ne? Also natürlich nicht allen, aber wenn man so denkt, was soll jetzt passieren, wenn man so ein bisschen das Gefühl hat, man kann sich auf sich verlassen und dass es nicht peinlich ist, wenn man etwas auch nicht schafft und dass es irgendwie geiler ist, es versucht zu haben. Also mir war immer sehr schnell in meinem Leben so meine Vergänglichkeit bewusst. Ich habe mich schon als Kind total viel mit dem Tod beschäftigt und so mit meiner Endlichkeit und Sterblichkeit und so. Und ich glaube, wenn man sich das vor Augen führt, dann denkt man so, ja, ich muss auch was riskieren.
Mhm.
Ich habe nur dieses eine Leben. Ich bin nicht ewig hier. Und wenn ich gegen die Sterblichkeit irgendwie so dagegen angeben will, natürlich ist das alles auch eine Form von Beschäftigungstherapie sozusagen, aber dann möchte ich dieses eine Leben, was ich habe, auch möglichst schön und intensiv gestalten. Und das geht nur, indem ich Mut zeige, indem ich irgendwie Wagnisse eingehe und indem ich das tue, was mich und andere glücklich macht.
Wie kann ich denn Menschen finden, die an mich glauben? Oder wie hast du Menschen gefunden?
Oh, es gibt auch genug, die nicht. Ich habe ja mit dem Glauben auch so ein Problem. Aber ich glaube, man darf nicht zu selbst überzeugt sein, aber man muss von seiner Idee überzeugt sein. Man muss etwas finden, für das man brennt. Ich glaube, dann spüren die anderen das. Und wenn die auch mitbrennen wollen, dann ist es irgendwie geil. Und der Mut auch zur Niederlage, der Mut zur Lücke, der Mut zu sagen, so Leute, wir machen das jetzt und dieses Teamgefühl, das Zusammenhalten. Also ich vermisse auch schon manchmal so eine gewisse Solidarität in gewissen Kreisen. Also dass man einfach sagt, komm, wir machen das jetzt zusammen und wenn einer fällt, dann stehen wir auch dahinter.
Ich pushe dich und du pushst mich.
Genau.
Ne?
So wie hier mit unserem Podcast.
Ja,
ich habe dich eingeladen, du hast mich
jetzt
eingeladen.
Jetzt bist du wieder dran, meine Liebe.
Jetzt, oh Gott,
der Ball
ich stehe
jetzt
tief
meine...
in deiner... Ja.
So wir können das auch über die nächsten Jahre immer so machen. Das ist geil eigentlich. So
ja,
Ping-Pong.
Genau.
Jetzt bist du dran.
Irgendwann sind wir völlig ausgequatscht. Dann müssen wir so tun, als wären wir noch interessiert.
Egal, dann treffen wir uns hier.
Erzähl nochmal.
Ja, natürlich.
Du ja, oh mein Gott, das hast du ja noch nie gesagt.
Ist das spannend?
Mensch, da bin ich ja überrascht.
Die Idee,
eigentlich
dass
geil.
Wir das machen, immer so Ping-Pong spielen. Wir sitzen in einem Jahr wieder hier
ja.
Und labern wieder für irgendeinen Podcast. Am liebsten für den hier. Was willst du dann erreicht haben?
Also ich freue mich jetzt, ich habe gerade letzte Woche das Manuskript abgegeben zu meinem zweiten Roman. Ich habe zwar schon 2 Bücher veröffentlicht, aber nur eins davon ist ein Roman. Das andere sind meine Kolumnen vom Stern als Buch gesammelt, also ein Sachbuch über Frauen und Männer und Sexismus und miese Dates. Und mein zweiter Roman erscheint im Herbst. Also es wäre sehr, sehr schön, wenn, also so ein Traum von mir ist ja schon, dass so ein Buch von mir mal verfilmt wird.
Das wäre cool, oder?
Das
kann
ich
dann bitte
geil.
Eine Rolle spielen?
Ja, als Cameo.
Das wäre dann der Ball.
Du spielst dich, okay, das wäre der Ball.
Das wäre der Ball. Ich spiele mich selbst. Okay. Ja, genau. Das Check. Ihr habt es alle gehört.
Also ich würde auch gerne, mitspielen.
Ja.
Wird jetzt schwierig, Tijel,
ja, egal. Komm, braun und blond. Beste Kombi.
Ich dulde keine hübschen Frauen nicht mehr. Nein, das ist auch so ein geiles Vorurteil bei Frauen.
Ja, das finde ich auch
so.
Ihr
mögt euch doch alles, ihr seid doch voll stutenbissig so.
Ganz ehrlich, ich mag einfach starke und tatsächlich auch schöne Frauen.
Ich liebe schöne Frauen. Ich gucke sogar öfter Frauen hinterher als Männer, obwohl ich total auf Typen stehe.
Ich auch.
Vor allem, wenn sie Brusthaare haben. Aber Schönheit bei Frauen fasziniert mich total.
Mich auch. Und
ich
so eine Eleganz.
So oh. Oder ich denke dann auch so, wow, was hat die Geiles an.
Du hast vorhin gesagt, ich habe eine schöne Haut.
Du
das
hast eine wunderschöne Haut.
Das fand ich schon wirklich prickelnd.
Das ist beneidenswert, weil ich habe ja so eine slawische Blässe. Aber du hast so einen wahnsinnig schönen Teint. Ein
Dankeschön.
Teng. Das sieht Hammer aus mit deinem Goldschmuck da und deinem Nagellack. Du siehst richtig. Ja, also.
Es hören noch Leute zu. Wir müssen jetzt ein bisschen gucken, dass wir nicht abdriften. Wenn aus ist, dann können wir richtig einsteigen. Ja, und dann, ich hatte dich gefragt, wo willst du genau was willst du erreichen?
Also ein Buch verfilmt werden. Es wäre schön, wenn natürlich eine zweite Staffel von der Vox-Sendung kommen würde und eine zweite Staffel von ZDF Neo. Ich weiß nicht, so ein kleiner Award wäre auch mal schön. So ein Grimme-Preis, Fernsehpreis, weiß nicht, habe ich schon jemals einen Preis gewonnen? Ich glaube noch nie.
Wurdest du auch noch nie so als hier, da gibt es doch immer so tolle Sachen wie Frau der Stunde und was weiß ich
nee.
Was? Echt nicht?
Nee, ich war noch nicht mal Frau der Sekunde.
Ich muss mir mal einen Award für dich überlegen.
Überleg dir
noch
so einen
Laura
Award.
Karasek Award, den du dann gewinnst.
Genau, wow. Ausgezeichnet für was?
Das wäre dann mein Ball.
Genau. Das wäre dann dein Ball. Ja,
siehst du?
Okay, ich krieg von dir einen Award und du kriegst einen Auftritt in meiner...
Als ich.
Eine Serie wäre auch geil. Ich würde gerne mal ein Drehbuch, ich würde gerne mal eine Serie schreiben.
Ja?
Eine gute deutsche... Ja, sowas wie Girls auf Deutsch. Also
oder
so
sowas
eine,
wie, kennst du The Bold Type?
Ja.
Sowas?
Also ein schönes Drehbuch schreiben, fände ich auch richtig geil. Oder so ein Album mit Chansons aufnehmen. Mm,
du singst auch, ne?
Zu,
singst du nicht?
Ich singe sehr mittelmäßig. Ich singe okay. Ich singe es wirklich nur okay. Aber ich wurde mal angesprochen in Berlin, ob ich synchron machen möchte. Das habe ich auch gemacht. Bin nach Babelsberg gefahren. Es war ein französischer Film mit Gérard Depardieu und ich habe eine Note gespielt, die im Knast sitzt. Ich glaube, das
sagt was hast alle. Du gesagt?
Dass ich war so ein bisschen gewalttätig und ich musste dann auch so assi, ich musste schon so reden, ich vermisse die Schwänze im Knast und es gibt hier keine also ja, aber
es war eine Erfahrung.
Es war eine schöne Rolle und ich wusste dann auch, wie meine Stimme klingt. Also ich fürchte, das Seepferdchen in so einem Pixar-Film werde ich nicht mehr werden.
Nee, das glaube ich auch nicht.
Ja, so der oh, wie bei Ariel, weißt du, der böse Oktopus. Ich kann so die Böse sein. So ein singender Evil Lappen oder sowas.
Mm.
So eine Harke. Ich weiß nicht. Irgendwie sowas. Die Blumen des Bösen.
Also du
ich
willst auf jeden Fall der böse Oktopus nächstes Jahr
genau.
sein.
Synchron fände ich auch schön, ja.
Ja, ich glaube, das tatsächlich, das würde dir sehr gut stehen.
Oder?
Ja, auf jeden Fall. Wir haben jetzt ganz viele neue Jobs. Zart am Limit. Es geht bald los.
Genau.
Richtig. Und was ganz kurz noch hier, Werbetrailer, was erwartet uns?
Also es geht am 4. Juli los, um nochmal zu droppen. Wann es erwartet uns, also wir machen eine Talkshow aus einer Bar in Frankfurt und ich denke, es wird so eine Mischung aus der NDR Talkshow und Inas Nacht.
Wie geil.
Also es wird gesoffen, es werden Spiele gespielt, es wird nicht so steif. Wie wir Hamburger eigentlich nochmal, ich bin ja Hamburgerin.
I know.
Da wird ja immer gesagt, das kann man sich gar nicht vorstellen, dass ich Hamburgerin bin.
Ich kenne die lustigsten Hamburgerinnen.
Hamburger sind auch cool.
Hallo Linda, Lisa Wagis, über die wir gesprochen haben.
Die
ist mega gut.
Ja. Es wird um Themen gehen, über die wir auch gerade gesprochen haben, die vor allen Dingen unsere Altersgruppe betreffen. Also die Weichen, die man so stellt und die Wege zum Glück so zwischen 25 und, sage ich mal, Ende 40, wo man sich fragt, so die erste Bilanz ziehen im Leben. Was habe ich richtig gemacht? Was habe ich falsch gemacht? Kinder, Karriere, künstliche Befruchtung, Sexismus, Gender-Themen natürlich, Vorurteile. Lebe ich Stadt oder Land? Ja, wie viel Social Media macht mich unglücklich? Also all diese Fragen, die, glaube ich, so unsere Generationen umtreiben.
Mit tollen Gästen.
Mit jeweils drei Gästen und Spielen und auch lustigen kleinen Filmchen. Also
ach,
es wird auch gerappt zum Beispiel. Ja.
Ja, ich habe das gestern in einer Insta-Story gesehen. Du sahst wirklich Hardcore-Rapper-mäßig aus.
Oder?
oder?
Es war die Entussifizierung der Laura K.
Ja, ja,
Entussifizierung. Ich wollte mal Street Credibility.
Es hat auf jeden Fall sehr gut funktioniert und du hattest ja auch nette Typen an deiner Seite, habe ich gesehen.
Ich hatte richtige Rapper und Sprayer und so. Wir haben da gebombt.
Sehr gut.
Ja.
Ich sag dir eins, wir alle Milliarden Zuhörerinnen und Hörer werden einschalten, sodass
Bitte.
Du wirklich höchste Quoten hast, weil wir wollen auf jeden Fall, dass es weitergeht.
Und nicht nur einen Stern geben. Wenn
Nein.
ihr mich hatet, dann hatet mich für euch und weiß ich nicht, malt irgendwie mein Gesicht auf den Boxsack, aber bitte, bitte keine Hate-Mails im
Internet. Kann dir auf
das
jeden Fall
sagen, das tut mir immer so weh.
Ich kann dir auf jeden Fall sagen, ich habe eine große türkische Familie.
Gut.
Und die werden
Geil-Tischen.
Alle 5 Sterne geben.
Gut.
Ja, die Mehmets und Alis und so.
Gut.
Die lieben
dich. Okay.
Ja,
ich brauche, I need love, I need some loving. I need some mad loving.
Sehr gut. Es war ein ganz, ganz tolles Gespräch, meine Liebe. Und ich würde sagen, der Ball liegt jetzt bei dir.
Danke für die Einladung und mal sehen, ob du nächstes Jahr in meiner Serie spielst.
Ich komme ganz groß raus.
Ja.
Bis dann.
Ciao.
Das war die neueste Folge des How to Hack Business Punk Podcast. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank an unseren Sponsor LinkedIn Deutschland, der diesen Podcast ermöglicht.